Deutschlandfunk Kultur heute.
I mean, there's something, I guess, a Western idea of sauce. I always thought sauce, growing up in England, okay, you only really have sauce on like a pasta. Yeah.
In Korea, the sauce is more fundamental.
Bevor wir diesen O-Ton auflösen, begrüßt sie Antje Allroggen am Mikrofon. Während alle in diesen Tagen über die große Weltpolitik reden, beginnen wir an dieser Stelle eben mit Soßen und deren Unterschiedlichkeit. Hier beschrieben vom koreanischen Regisseur Bong Joon-ho, der gerade auf der Berlinale mit seinem Film Mickey 17 zu sehen ist. Dazu gleich mehr. Dass auch Pilze spalten können, das wissen wir. Im Werk der Digitalkünstlerin Shu Li Chen stehen sie für eine Art Computer, die auf natürliche Weise entstanden sind. Gerade zeigt das Münchner Haus der Kunst ihre politischen Botschaften in einer Solo-Ausstellung. Und was unter der Oberfläche von Beziehungen alles faul ist, das zeigt Marius von Meilenburg gerade in zwei Stücken in Wien. Und gegen Ende reden auch wir dann noch über den Bruch der transatlantischen Freundschaft und den Begriff der Zeitenwende. Marius von Meilenburg gehört seit Jahrzehnten zum festen Team von Thomas Ostermeier an der Berliner Schaubühne und ist für seine provokanten Stücke bekannt und preisgekrönt. Ellen Barbitsch, eines der Stücke, zeigte schon das Berliner Ensemble. Am Akademietheater in Wien ist jetzt zusätzlich auch der zweite Text mit dem schlichten Titel »Egal«, erstmals in deutscher Sprache zu sehen. Beide Stücke kommen demnächst auch einzeln in den Wiener Spielplan. Zur Doppelpremiere gestern machte sich Michael Lages auf den Weg nach Wien.
Zu den besonderen Qualitäten in Marius von Meilenburgs neuen Stücken gehört die konsequente Unentschiedenheit. Anders als andere zeitgenössische Autorinnen und Autoren entwirft er zwar sehr differenziert und komplex die gängigen Diskurstableaus, bezieht aber selten Position, er fächert Haltungen auf, referiert Wahrheiten und Irrtümer, entscheidet aber nicht. Zum einen im abgründigen Paare-Krimi um Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe, das ist die Geschichte um Ellen Barbitsch, zum anderen in der funkelnd frechen Ehe- und Zimmerschlacht, in der die Fetzen fliegen, aber letztlich doch alles, so der Titel, egal ist.
Ich hab dir was mitgebracht.
Oh, nett.
Ja.
Was ist das?
Keine Ahnung.
Was ist da drin?
Mach's halt auf.
Was zum Essen oder zum Trinken?
Oh Mann, Erik, das ist doch blöd. Du nimmst dir doch den ganzen Spaß. Mir auch die Überraschung ist doch ganz weg.
Mag keine Überraschung.
Die enorm erfolgreiche Elektronikingenieurin Simone kommt zurück von der Geschäftsreise und findet den Gatten Erik im Chaos vor. Der müht sich ab mit der Arbeit als Übersetzer niederländischer Literatur, ist aber auch mit den Kindern überfordert. Der Sohn hat dauernd Nasenbluten und auch die Tochter nervt. Erfolglos bemüht sich das Paar, Ordnung in das Ungleichgewicht der Berufstätigkeiten zu bekommen, in funkelnd dialogischen Florettfechtereien. Caroline Peters und Michael Wächter bestreiten hochvirtuos und sehr verspielt ein Dauerduell um Macht und Unterwerfung in Küche und Wohnzimmer. Und Thomas Joniks Inszenierung fügt szenische Kunststücke hinzu, etwa das gegenseitige Weineinschenken, bei dem unentwegt Gläser und Flasche hin und her getauscht werden, oder ulkige Orgien mit ganz viel Kinderspielzeug. Und manchmal verschwindet Gatte Erik einfach im Kühlschrank rechts außen, und auch die vielen Türen in Lisa Desslers Breitwandbühne werden komisch und kreativ genutzt. Den tollsten Trick aber steuert der Autor bei. Von einem Moment zum anderen tauschen die Partner die Rollen, besser die Funktionen. Jetzt ist plötzlich er der reisende Technikspezialist und sie sitzt daheim übersetzt und ist frustriert. Aber auch in dieser Umdeutung wird nichts besser und beide sind verführbar für Reichtum und Macht. Das ist brillant geschrieben und brillant gespielt. Tosende Begeisterung schon nach der Hälfte des Abends und völlig zu Recht. Für die Geschichte um Ellen Barbitsch nimmt Jonik das Tempo deutlich zurück. Die Fabel ist ja auch sehr kompliziert.
Es geht um Ellen Barbitsch. Barbitsch. Ich hatte heute Vormittag einen Anruf von Ellens Vater.
Ah.
Herr Barbitsch hat sich bei mir nach einem Vorfall erkundigt, der sich im Mai auf der Klassenfahrt nach Trier ereignet haben soll.
Ah, was für ein Vorfall?
Das habe ich ihn auch gefragt.
Und?
Herr Babitsch hat gesagt, ich soll dich fragen.
Lehrerin Astrid lebt mit Clara zusammen, die vor 1,5 Jahrzehnten mal die sehr junge Schülerin der älteren Frau war. Jetzt sieht es so aus, als habe Astrid sich einmal mehr auf eine schnelle Affäre eingelassen, auf Klassenfahrt und mit eben jenem Mädchen Ellen. Wolfram, Astrids Chef in der Schule und ein einigermaßen anstrengender Widerling, legt auf den Tisch, was er über die Affäre weiß. Astrid antwortet mit Erinnerungen an all die Belästigungen, die sie durch ihn erlitten haben will. Und alles, auch die Beziehung der Frauen, läge jetzt in Scherben, wenn nicht ausgerechnet die oft ziemlich schlaumeierische Clara die letzte Konsequenz und die Rettung sehr genau benennt, Schluss zu machen mit allen Lügen. Erst im scharfen Geplänkel, dann im moralischen Gemetzel, das nur Verlierer hat, agieren hier Dörte Lissewski, Marisi Rigner und Jörg Rathjen ähnlich brillant wie Michael Wächter und Caroline Peters zu Beginn. Aber der Star des Abends ist der Autor. Mit zwei sehr starken, präzise bis ins Detail erarbeiteten Stücken hat Marius von Mayenburg Glanzlichter geliefert für den Wiener Spielplan.
Ellen Babitsch und Egal. Zwei Stücke über Liebe und Lüge an der Wiener Burg, gesehen von Michael Lages. Von der Fiktion ist es manchmal im Moment sowieso nicht so weit bis zum Politischen. Wie tief die transatlantischen Gräben geworden sind, das wissen wir seit einigen Tagen. Fast genau 3 Jahre nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist von einer erneuten Zeitenwende die Rede. Wenn es um Fragen der Sicherheit und wohl auch darüber hinaus geht, wird Europa künftig mehr Eigenverantwortung übernehmen müssen. Das kann für so etwas wie eine Schockstarre, aber auch für Klarheit sorgen. Über den Begriff der Zeitenwende und dessen Verwendung habe ich mit dem Zeitredakteur Hanno Rauterberg gesprochen. Und ich habe ihn zunächst gefragt, warum sprechen wir so oft so gern von einer Zeitenwende? Sehnen wir uns einfach danach?
Also diese Neigung, einen Epochenbruch oder einen Epochenwandel herbeizusehnen, könnte man ja fast sagen, der ist schon offenkundig. Und vielleicht haben wir es mit einem Epochenwandel in diesem Sinne zu tun, dass es wir jetzt in einer Epoche leben, die ständig das Gefühl hat, sie verrückt sich selbst, sie schlägt einen neuen Weg ein, der Weltgeist macht unvorhersehbare Sprünge. Das widerspricht in gewisser Weise dem anderen Leitthema dieser Gegenwart, in der wir leben, das ist nämlich die Kontrollierbarkeit. Und vielleicht empfinden wir, das wäre meine These, diese Sprunghaftigkeit auch deshalb besonders stark, weil wir sonst ja von der digitalen Technik immerzu suggeriert bekommen, es sei doch alles ausrechenbar. Also wir tragen alle unser Handy mit uns, 1000 Apps darauf, die jeden Schritt zählen, jede Herzregung. Manche Leute lassen sogar ihren Schlaf und ihre Träume überwachen, damit auch bloß nichts schief geht. Also in vielfacher Hinsicht wird alles, jede Lebensregung quantifiziert, vermessen. Und der Hoffnung, dass nichts Überraschendes passiert. Und gleichzeitig erleben wir auf so einer anderen Weltebene, dass ständig Dinge passieren, von denen wir nicht geglaubt hätten, sie wären möglich.
Vielleicht bleiben wir bei diesem Sprunghaften erstmal. Der letzte Sprung, der war vielleicht jetzt auf der Sicherheitskonferenz in München. Dort hieß es, ohne den russischen Angriff auf die Ukraine würde ein Großteil der NATO-Staaten nach wie vor das 2%-Ziel bei den Verteidigungsausgaben verfehlen. Also so formulierte es in etwa noch Bundeskanzler Scholz. Weitergedacht heißt das ja, es brauchte eine US-Regierung, die Europa nun offenbar im Stich lässt, damit dort endlich gehandelt wird. Also erleben wir gerade eine Art Schockeffekt, nachdem sich Europa lange Zeit auf seinen starken Partner verließ, findet plötzlich, vielleicht auch vollkommen verdrängt, eine Art Entkopplung statt, eine Art Schockstarre, die auch klärend wirkt?
Das kann so sein. Allerdings ist das ja immer wieder so beschworen worden. Also ich erinnere mich auch an Macrons Initiative, der davon sprach, dass die NATO hirntot sei oder so ähnlich war die Formulierung, glaube ich. Auch merkt man ja das spätestens nach den Erfahrungen in Afghanistan, in Syrien, im Irak. Die amerikanische Bereitschaft, sich international zu verpflichten und missionarisch in dem Sinne zu agieren, dass sie für Demokratie und Freiheit einsteht, dass diese Neigung deutlich zurückgegangen ist, über Jahre und Jahrzehnte fast schon. Und insofern kommt das jetzt nicht völlig überraschend und plötzlich. Und nochmal, dass es uns so plötzlich vorkommt, hat auch etwas damit zu tun, dass wir es mit einem amerikanischen Präsidenten zu tun haben, der die Plötzlichkeit und das Unvorhersehbare das Inkonsistente quasi zu seinem Regierungsstil erhoben hat. Während, und auch da muss ich wieder auf das andere Leitmotiv zurückkommen, während gleichzeitig bei seiner Inauguration ja lauter Menschen anwesend waren, die ihr Geschäft in der Datafizierung suchen, also die Ausrechenbarkeit zu ihrem Geschäft gemacht haben, nämlich die ganzen Tech-Oligarchen, allen voran natürlich Elon Musk. Und auch da hat man das Gefühl, da kommen zwei Prinzipien zusammen. Einmal das Sprunghafte, das Schockhafte, andererseits das Ausrechenbare, das Kontrollierte. Zwei Prinzipien, von denen wir immer dachten, sie würden sich ausschließen. Und ich glaube, auch daher rührt so eine gewisse Verunsicherung und Ratlosigkeit.
Also das Verlässliche verlässt uns gerade auf hohen politischen Ebenen. Und dabei, um das nochmal so kurz zusammenzufassen, wird der Wunsch nach Ordnung und Stabilität nicht weniger, eher mehr. Das bedient doch Trump eigentlich auch dadurch, dass er das personifiziert, das verkörpert. Also er sorgt für eine Art Schock, so haben Sie das auch mal genannt, dadurch, dass er für keine Verlässlichkeit mehr steht.
Ja, das Interessante ist, wir sagen ja immer, die konservativen Wähler hätten Trump gewählt, weil sie so etwas wie Rückversicherung suchen. Verlässlichkeit, Ordnung, all diese alten Vorstellungen von einer Welt, die noch in den Fugen ist, nicht aus den Fugen ist. Und gleichzeitig stellen wir fest, er steht nicht für Sicherheit, sondern eher für Entsicherung, dafür, dass er mal so redet und im nächsten Moment wieder ganz anders. Also, dass man von ihm nichts erwarten kann, außer eben das Unerwartete. Und da dachte ich zum Beispiel an das, was Walter Benjamin vor gut 100 Jahren mal geschrieben hatte, der so den Begriff des Schock, also aus dem Französischen kommt, mit C-H-O-C geschrieben, an den Begriff des Schocks anknüpfte, um zu sagen, naja, wir leben eigentlich, so seine Empfindung damals schon, in einer Moderne, in der viele Menschen ihren Boden unter den Füßen verlieren, sich entwurzelt fühlen und man sich fragen kann, warum sie trotzdem zum Beispiel ins Kino gehen, wo das Kino auch eine Erfahrung ist des Schockierenden, weil immerzu Dinge passieren, die nicht vorhersehbar sind und die uns unter Spannung setzen, obwohl wir doch schon so ein spannungsreiches Leben führen. Und Benjamins These war damals zu sagen, naja, die Menschen setzen sich diesen Schockwirkungen aus, weil sie sich den sie bedrohenden Gefahren anpassen wollen. Also sie rüsten sich in gewisser Weise, indem sie den Schock suchen und sich damit dann konfrontieren und in gewisser Weise, das könnte man sagen, abhärten. Und so gesehen ist Trump schon die Figur, der als personifizierter Schock auftritt und damit aber auch eine gewisse Souveränität ausstrahlt. Also er ist in der Lage, eine Gegenwart, die geprägt ist von einem Weltgeist, der immer zu neue Routen einschlägt, zu sagen, naja, dann tue ich dem Weltgeist gleich und werde auch unberechenbar.
Hat er das aus der Kunst geklaut und sich auch da zu eigen gemacht? Denn gerade in unsicheren Zeiten schaffte die Kunst doch ganz Neues, Modernes, Revolutionäres.
Also ich glaube, er hat es nicht bewusst geklaut oder übernommen. Aber gerade die Avantgarde-Künstler, die sich eher als fortschrittlich verstanden, die folgten natürlich diesem Leitbild, dass sie dachten, es ist gut auszuscheren, die Regeln zu brechen, Tabus zu brechen, sich nicht an irgendwelche Absprachen zu halten, sondern aus sich heraus neue Regeln zu generieren, unausrechenbar zu bleiben. Auch das war so eine Leitvorstellung der Avantgarde. Das hieß dann immer, ja, der Künstler hat sich jetzt wieder neu erfunden, also hat eine neue Ausprägung seiner selbst entdeckt, ist eben nicht verlässlich. All das waren so Zuschreibungen, die vor allem so diesem Skandalkünstler des 20. Jahrhunderts so angedichtet wurden, teilweise eben auch gelebt wurden. Und es ist schon auffällig, dass jetzt diese eher progressiven Vorstellungen von Unordnung und Unberechenbarkeit die Seite gewechselt haben, so könnte man das sagen. Und teilweise man den Eindruck haben kann, Trump agiere selber wie ein solcher Skandalkünstler, nur mit eben einer anderen Agenda als damals die Künstler der Avantgarde.
Und wie lässt er die zeitgenössische Kunst damit zurück? Gibt es da eine Flucht ins Biedermeier oder auch in sowas wie eine Romantisierung und Überhöhung der Natur?
Ja, das gibt es teilweise. Biedermeier würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon auffällig, dass in der zeitgenössischen Kunst es sehr wenige Gestalten noch gibt, die sich diese Rolle des Skandalkünstlers noch zutrauen würden oder diese Rolle noch sinnvoll finden, weil die Gegenwart ohnehin so verstört, irritiert ist. Also auch das Verstören und Irritieren war ja immer so eine Idee, was Kunst zu leisten hatte. Und wir sehen im Gegenteil viele Künstler, die sich jetzt auch angesichts der digitalen Abstraktionswellen, die wir so erfahren, wieder sehr stark auf das Haptische konzentrieren und weben und töpfern und solche Dinge tun. Und darüber hinaus sehr viele Künstler, die sich eher als produktive, heilende Kräfte verstehen wollen. Tatsächlich ist der Begriff der Heilung irgendwie sehr populär im Moment, dass man versucht, Dinge wieder ins Lot zu bringen, zu besänftigen. Besonders deutlich bei der Künstlerin Marina Abramović. Die setzt jetzt eher so auf buddhistische Meditationsformen, auf Beruhigung, auf Ordnung, Fokussierung, Achtsamkeit als so ein großes Thema. Und man versucht auch bei ihr anzuknüpfen an sowas wie indigenes Wissen, also an die Vorstellung, dass früher die Dinge noch sortierter waren, wir einen besseren Zugang zur Welt besaßen und man an diese Quellen jetzt wieder heran will. Da merkt man schon, es haben sich viele Dinge verschoben. Das Konservative, das Bewahrende, was ja immer ein Zeichen war, eben für ein bestimmtes politisches Lager, das ist jetzt eher dort zu Hause, wo man früher das linke Denken vermutet hatte und eben umgekehrt.
Über eine Zeitenwende, die auch eine Wertewende ist, sprach ich mit dem Zeitredakteur Hanno Rauterberg. Tilda Swinton, Jessica Chastain, Timothée Chalamet. Große Namen, viel Gedränge, Fangekreische, ungewöhnliche Outfits und ausweichende Aussagen über die Weltpolitik und deren Repräsentanten. So lässt sich Tag 4 der 75. Berlinale schlagwortartig bisher vielleicht zusammenfassen. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus ist für uns vor Ort. Katja, es ist ja die erste Ausgabe unter der neuen Leiterin Trisha Tuttle. Vielleicht erst einmal allgemein gefragt, wie macht sie sich als Gastgeberin? Wie ist die Stimmung auf den Festivals?
Also ich finde, Trisha Tuttle, die verströmt eine schöne Verbindlichkeit, eine Präsenz und vor allem scheint sie überall zu sein, bei den Premieren, abends auf dem roten Teppich, bei Pressekonferenzen, und ich finde, diese Omnipräsenz, die ist eigentlich genau das, was dieses etwas angeschlagene Festival jetzt braucht, nämlich jemanden, der ja diesen Riesenladen Berlinale, das größte Publikumsfestival der Welt, der das zusammenhält und repräsentiert einfach.
Es gibt ja insgesamt 19 Wettbewerbsfilme, die gerade auf der Berlinale laufen werden. Ist denn schon jetzt nach dem ersten Wochenende so etwas wie eine kuratorische Handschrift erkennbar?
Also Trisha Tuttle, die hat ja im Vorfeld immer die Vielfalt betont. Und das ist ja eigentlich ein Nullwort. Aber es wurde jetzt, finde ich, so im Verlauf dieser ersten Berlinale-Tage deutlich, was sie damit meint. Und einer der ersten Filme zum Beispiel hier im Wettbewerb war der chinesische Film Living the Land von Hu Meng. Und dieser Regisseur erzählt in den Zeiten einer extrem verschärften Zensur, muss man sagen, erzählte vom Alltag eines kleinen nordchinesischen Dorfes unter politischem und wirtschaftlichem Druck. Also Eltern lassen ihre Kinder zurück und wandern ab in den wirtschaftlich prosperierenden Süden. Man merkt die repressive Geburtenpolitik. Eine junge Frau wird als Braut quasi verkauft. Und auch die Spuren der Kulturrevolution, die werden erzählt. Und das alles eben in eindrucksvoll komponierten Bildern. Und auf der anderen Seite, ja, ist eben Trisha Tuttles Vorliebe für Genre-Kino zu spüren, für Genre-Experimente. Also heute haben hier zum Beispiel zwei französische Filme Premiere, eine Hommage an die Spionagefilme der 1970er Jahre und ein Märchen, eine moderne Version der Schneekönigin mit Marion Cotillard. Also das ist schon eine irre Spannweite.
Das heißt, das Politische ist auch präsentiert, repräsentiert?
Oder ja, auf
jeden
Fall.
Ist eher das Märchenhafte?
Nein, es ist alles da eigentlich. Es ist wirklich eigentlich ein schöner, bunter Blumenstrauß, den man sich vorstellen kann und eben mit einer großen formalen Genauigkeit auch kuratiert.
Ein Ereignis in der Reihe Berlinale Spezial ist der neue Film des südkoreanischen Oscar-Preisträgers Bong Joon-ho, Mickey 17, ein Science-Fiction-Film mit Robert Pattinson. Entspricht er denn den Erwartungen? Die waren ja doch recht hoch im Vorfeld.
Ja, unbedingt. Das ist ein irrer Film, ein kluger, durchgeknallter Film. Robert Pattinson spielt Mickey. Ja, der ist mit einem riesen Raumschiff unterwegs, jahrelang zu einem fernen Planeten. Er ist ein sogenannter Expendable, also ein Entbehrlicher. Und das heißt, er wird ausgebeutet als Arbeitssklave und Versuchskaninchen verwendet. Und er stirbt im Labor, er stirbt an Erregern, an Gift. Und nach seinem Tod wird er immer aus den organischen Abfällen des Raumschiffs neu zusammengesetzt und im 3D-Drucker neu geboren. 17 Mal, aber dann gibt es einen Unfall. Und dann gibt es eben Mickey 17 und 18. Und der Film hat visionäre Bilder, wirklich auch von den Wesen, die diesen Planeten da bevölkern, eine Mischung aus Riesenasseln und Gürteltieren. Und wirklich furchterregend ist der Commander des Raumschiffs, ein größenwahnsinniger Rassist. Und Mark Ruffalo spielt den mit der Intonation und Mimik von Donald Trump. Und ich kann nur sagen, ja, die Dystopie, die diese Filme jetzt aus so entwerfen, unter anderem jetzt aus den USA, die sind der Wirklichkeit näher, als wir uns das wünschen können. Also gut fürs Kino und schlecht für uns.
Trotzdem haben wir bei Mickey 17, als Sie das gerade geschildert haben, auch durchaus ein wenig gelacht. Humor ist auch dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Können Sie uns noch einen kleinen Ausblick geben? Was haben wir in den kommenden Tagen noch zu erwarten?
Also ich freue mich sehr auf den neuen Film mit Hanna Schygulla. Yunnan ist das, ein deutscher Film. Und ich glaube, dass dieser Genre-Mix einfach weitergehen wird jetzt im Wettbewerb. Und es läuft ja auch Blue Moon, der neue Film von Richard Linklater, auch prominent besetzt, unter anderem mit Margot Qualley. Also ist noch einiges los hier.
Katja Nikodemus über Tag 4 auf der Berlinale. Vielen Dank. Die digitalen Arbeiten der taiwanesisch-amerikanischen Künstlerin Shu Li Cheng muten auf den ersten Blick vielleicht auch dystopisch an. Es geht um Atommüll, Elektromüll, digitalen Müll. Immer aber wieder macht sie sich auch auf die Suche nach Alternativen zur kühlen, roboterhaften Digitalität, vielleicht sogar nach einem analogen Ausweg. Wie nah sich Zerstörung und Einung mitunter sind, das sagt schon der Titel der Schau, Kiss, Kiss, Kill, Kill. Der Titel stammt aus einer filmischen Arbeit der Künstlerin aus den 90er Jahren. Das Münchner Haus der Kunst zeigt Shu Li Cheng nun in einer großen Soloausstellung. Und Tobias Krone hat sie für uns gesehen.
Auf Du und Du mit der Lieferando-Drohne. Dieses Erlebnis, oder nennen wir es vielleicht besser Event, bekommen wir am Anfang der Ausstellung zu sehen. Ein riesiger Raum in schummrigem Licht, so gut wie leer. Am hinteren Ende belädt ein Roboter-Greifarm kleine kreisrunde Wägelchen mit vermeintlichen Essenslieferpaketen in braunem Karton. Die Wägelchen fahren dann langsam durch den Raum über im Boden eingelassene Leuchtwege. Man kann ihnen hinterhergehen im Schildkrötentempo, ihnen folgen mit der kontemplativen Faszination, die von einer Modellbahn ausgeht, bis dieses Lieferwägelchen irgendwann stehen bleibt, etwas manisch zu blinken anfängt und das Paket an die Wand katapultiert, dorthin, wo schon viele andere Pakete liegen. Was für ein schönes Bild für unsere Wegwerfgesellschaft. Shu Li Cheng. Eine Zeit lang war ich total überwältigt davon, wie wir unseren Müll reisen lassen. Den Müll New Yorks haben wir auf Staten Island verklappt. Das ist eine Art Umweltrassismus. Der Müll wurde in der letzten unzerstörten Gegend abgeladen. Vieles bei Shu Li Cheng enthält konkrete politische Botschaften. So erzählt sie zu den Lieferdrohnen auf dem Wandtext noch eine kleine Science-Fiction-Geschichte, mit der sie ihrer Arbeit Drive-by-Dining von 2002 einen neuen Dreh gibt. Die Roboter haben die Macht übernommen. Sie liefern kein Essen, die Kartons sind leer. Über Düsen versprühen sie aber eigens kreiertes Duftdesign.
Es ist eigentlich die Idee, wie könnte man die Galerien transformieren, wie könnte man diese Räume ändern, wie könnte man in Richtung körperlicher Erfahrung arbeiten und neue Landschaften konzipieren.
Sagt Andrea Lissoni, künstlerischer Direktor am Haus der Kunst. Körperliche Transformationserfahrungen macht im nächsten Raum auf einer großen Leinwand das Videobild eines digitalen Avatars, der einen nackten Menschen darstellt, dessen Körperformen und Gender sich fließend verändern. Mal wird das Gesicht kantiger, mal wird die Hautfarbe schwarz, mal wachsen die Brüste in die Länge.
Actually, I call it my AI self-portrait.
Ich nenne es mein KI-Selbstporträt. Wenn man auf ChatGPT das Bild von einem Arsch sucht, dann bekommt man kein Bild, weil die Sache natürlich schmutzig werden könnte. KI übt eine starke Moralkontrolle aus. Aber in meiner Interpretation ist KI sehr frei.
Interpretation is very free.
Das Leben mit KI sei möglich, sagt sie. Vorausgesetzt, man weiß sie zu hacken. Doch wer hackt hier genau wen? Der Mensch die Maschine oder die Maschine den Menschen? Im nächsten Raum fließen in hoher Geschwindigkeit projizierte Texte verschiedener Sprachen die Wände herunter. Es sind Beiträge zu zeitgenössischer Kunst auf diversen Mailinglisten. Die Kuratorin Sarah Theurer.
Hier in diesem Raum befindet sich jetzt gerade einfach unendlich viel Wissen über Netzkunst, die ja auch in der Kunsthistorik noch gar nicht so viel aufgearbeitet wurde. Also super, super spannend, mega viel Material. Es gibt eben einzelne Mäuse, die kann man sich nehmen und dann lesen, so viel man will oder so viel man kann. Und es zeigt einfach diese Fülle an Informationen, die den öffentlichen Raum im Internet betrifft. darstellen, beschreiben und die interessanterweise auch sehr viel benutzt werden heutzutage für KI-Training.
Die Maschine liest natürlich längst mit und schöpft daraus ihren zwiespältigen Nutzen. Shuli Cheng sagt, sie wolle diese Urform von sozialen Medien und ihre Inhalte den Menschen zugänglich machen. Diese Ausstellung hier ist sehr technisch. Oder sagen wir, da ist eine Techie am Werkeln gewesen. Doch über all dem Internet-Buchstabenhagel, den verkabelten Radioempfängern, steht der Faktor Mensch in seiner menschlichen Intelligenz, seiner Trägheit, seiner Prüderie und natürlich dem hin und wieder auftretenden Drang, den Systemen um ihn herum ein Schnippchen zu schlagen.
Tobias Krone über Kiss, Kiss, Kill, Kill, eine Ausstellung über das Versöhnende Dazwischen der koreanisch-amerikanischen Künstlerin Shuli Cheng im Münchner Haus der Kunst. Die erste Überblicksausstellung der 1954 geborenen Künstlerin mit Arbeiten aus den vergangenen 3 Jahrzehnten in einem natürlich aktualisierten Kontext. Weltweit haben Menschen Oppositionsführer Alexei Nawalny gedacht, genau 1 Jahr nach seinem Tod in einem russischen Straflager. Darüber berichtet Adalbert Sinjaski in den Kulturmeldungen.
In Moskau haben hunderte Menschen Blumen am Grab von Alexei Nawalny niedergelegt. Die Polizei gewährte ihnen Zutritt, jedoch wurden die Trauernden von Beamten gefilmt, wie unabhängige Medien berichteten. Auch in anderen russischen Städten gab es Gedenkaktionen. In Deutschland wurde ebenfalls in zahlreichen Veranstaltungen an den Kreml-Kritiker erinnert, so etwa am Berliner Ensemble, wo zur Stunde eine Lesung von Nawalnys Texten zu Ende gegangen ist. Initiatorin und Schauspielerin Katja Kolm sagte im Deutschlandfunk Kultur, welches Bild aus der Lesung von dem Oppositionellen entsteht.
Dass er eine unglaubliche mentale Stärke entwickelt hat. Ohne diese mentalen Stärke hätte er es gar nicht ausgehalten, diese vielen Tage in der Isolationshaft aufzubringen. Man bekommt durch die Texte seinen Humor mit, seine Menschlichkeit, die er sich bewahren konnte unter diesen unmenschlichen Bedingungen. Man erfährt seine Liebe zu seiner Familie, wie wichtig die Frau für ihn ist und dass er diese Furchtlosigkeit hat,
sagte Katja Kolm über Alexei Nawalny. Die Schockwellen, die die US-Regierung von Donald Trump mit dem Alleingang zur Beendigung des Ukraine-Krieges ausgelöst hatte, waren in dieser Sendung ja schon Thema. Der ukrainische Schriftsteller Andrei Kurkov nun bezweifelt, dass Trump ein Friedensabkommen erreichen kann. Es könne nur ein Waffenstillstand sein, sagte Kurkov dem evangelischen Pressedienst, aber kein Abkommen, das der Ukraine Souveränitätsgarantien und unveränderliche Grenzen gebe. Nach dem mutmaßlich terroristischen Messerangriff im österreichischen Villach, bei dem ein Jugendlicher gestorben ist, haben die Organisatoren des Musikfestivals Karinthischer Sommer ihre für Dienstag geplante Vorstellung des Programms auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Wir wollen in schwierigen Zeiten zusammenstehen und unserer Hoffnung Ausdruck verleihen, dass sich das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft von einer abscheulichen Tat wie dieser nicht in seinen Grundfesten erschüttern lässt, hieß es. Unterdessen läuft derzeit die Filmpreissaison bei den diesjährigen Auszeichnungen der Drehbuchautoren in Hollywood, den Writers Guild of America, haben die Tragikomödie Anora in der Kategorie Originaldrehbuch und das Drama Nickel Boys in der Sparte Bestes adaptiertes Drehbuch gewonnen. Damit sind die 2 Filme Vorboten für die Oscarverleihung in 2 Wochen. Auf Wiedersehen, Tesla. Mit diesen Worten hat US-Rocksängerin Sheryl Crow den Verkauf ihres Tesla-Autos kommentiert. Sie tat dies aus Protest gegen Tech-Milliardär Elon Musk, der staatliche Mittel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den USA kürzen lassen will, das National Public Radio NPR. Das Geld aus dem Verkauf ihres Wagens spendete Crow an das NPR.
Adalbert Sinjaski war das mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Wir sagen jetzt auch gleich auf Wiedersehen, eine Bilanz der Sicherheitskonferenz in München und Hintergründe zur Messerattacke im österreichischen Villach. 2 Themen gleich in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.